SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Während bei uns am 3. Oktober die Einheitsfeierlichkeiten stattfinden, wird im Nachbarland Luxemburg ebenfalls gefeiert. Dort allerdings ganz königlich. Dort heißt es nämlich thronfrei für die nächste Generation. Großherzog Henri tritt ab, sein Sohn Guillaume übernimmt. Eine royale Staffelstabübergabe, bei der Tradition und Gegenwart aufeinandertreffen. Unsere Reporterin Barbara Gerech hat nicht nur den roten Teppich im Blick behalten, sondern auch hinter die Kulissen geschaut und gefragt, was bewegt die Luxemburgerinnen und Luxemburger vor diesem historischen Moment? Und braucht ein modernes Europa überhaupt noch Monarchien? Unser Land- und Leute-Feature an diesem Sonntag auf SR3.
Ich bin kurz vor der Abdankung meiner Herrschaft. Im Oktober werde ich nach einem Vierteljahrhundert, in dem ich im Dienste meines Landes stand, das Zepter an meinen Sohn Prinz Guillaume übergeben, der schon seit einem halben Jahr mein offizieller Stellvertreter ist.
Es ist eine Zäsur in unserem Nachbarland. Am 3. Oktober findet ein historisches Ereignis in Luxemburg statt. Ein Thronwechsel. Darüber hat Großherzog Henri in einem Film zu seiner Abdankung gesprochen. Nun ist sein Sohn Guillaume an der Reihe.
Vive die Grandik! Vive Grandichas!
Meine Eltern komisch so klingen und an dem Gest.
Meine Eltern haben mich von klein auf daran gewöhnt und mich dazu erzogen, dass ich das Amt des Großherzogs eines Tages übernehmen werde.
Das ist eigentlich ein Event, ja, das im Durchschnitt so alle 30 Jahre vorkommt. Wir haben ja diese Tradition in Luxemburg, dass das Staatsoberhaupt, der Großherzog, abdankt zu seinen Lebzeiten. Das ist ja nicht in allen Monarchien der Fall. Und hier hat der Großherzog eben sich entschieden, seinem ältesten Sohn eben den Thron zu überlassen. Und das wird dann am 3. Oktober stattfinden, wenn wir die offiziellen Zeremonien organisieren.
Tim Kessler ist ein Top-Diplomat. Seit Jahren auf der politischen Bühne im In- und Ausland für das Großherzogtum unterwegs. Er ist nun der enge Berater des neuen Großherzogs Guillaume. Mit seinen Kollegen organisiert er den Thronwechsel im Großherzoglichen Palast im Herzen von Luxemburg-Stadt. Dort herrscht geschäftiges Treiben. Für die Zeremonien wird das Gebäude innen aufpoliert. Die Goldrahmen der Gemälde und vor allem der Porträts der großherzoglichen Familie wieder zum Glänzen gebracht. Ein Rundgang durch den Palast ist auch ein Rundgang durch die Geschichte der Familie Nassau-Weilburg, die seit Ende des 19. Jahrhunderts die Geschicke des Großherzogtums prägt. In der Eingangshalle treffe ich auf Gilles Genot. Er ist Hofhistoriker und betreut die Kunst- und Gemäldesammlung der großherzoglichen Familie. Okay, Herr Genot, wir sind jetzt hier im Eingang des Grand Palais, wie heißt das Ding?
Das Palais Grand Ducal.
Voilà. Und hier sieht es auch so richtig aus, wie man sich einen Palast vorstellt. Mit großer Treppe, viel, viel Gold, also schon so sehr repräsentativ.
Genau, es ist ein repräsentativer Raum, es ist ein repräsentatives Gebäude, das so hergerichtet wurde Ende des 19. Jahrhunderts unter dem ersten Großherzog der Familie Nassau-Weilburg und einen repräsentativen Charakter erhalten hat.
Jetzt gehen wir die Treppen hoch, oder? Jetzt fühle ich mich mal wie eine Königin und wir gehen die Großherzogin, und gehen in die Geschichte dieser Familie, die ja Luxemburg bis heute prägt, ne? Im ersten Stock im großen Saal sind die Porträts der Nassau-Weilburgischen Herrscher versammelt. Wir stehen vor dem Porträt von Großherzog Adolf. 1890 übernahm er das Großherzogtum von den niederländischen Herrschern der verwandten Familie Oranien-Nassau.
Als der letzte männliche Nachkomme von Wilhelm III. 1884 verstarb, wurde entschlossen, dass der nächste männliche Verwandt in der Familie Adolf ist, Adolf von Nassau-Weilburg. Die Linie Nassau trennte sich bereits zur Mitte des 13. Jahrhunderts, 1255. In dem Sinne, das sind nicht verwandte Cousins, sondern sehr, sehr weit verwandte Cousins, sodass die Krone Luxemburgs aus dem Haus Oranien-Nassau an das Haus Nassau-Weilburg überging.
Entstanden aber ist das Großherzogtum in seiner heutigen Form bereits knapp ein halbes Jahrhundert früher. Beim sogenannten Wiener Kongress, als die europäischen Mächte nach der Niederlage Napoleons die Länder unter sich neu verteilten, so Michel Pauli. Er ist Historiker und ein profunder Kenner der luxemburgischen Geschichte.
Im Wiener Kongress ist eigentlich die Grundlage gelegt worden für den heutigen unabhängigen Staat Luxemburg. Allerdings gäbe es noch keine Selbstständigkeit. Also Luxemburg wird weiterhin als 18. Provinz der Vereinigten Königreichs der Niederlande behandelt.
Also der König von den Niederlanden, der war auch gleichzeitig der Herrscher von Luxemburg.
Der war gleichzeitig Großherzog von Luxemburg, in der Tat.
Luxemburg blieb also erstmal ein Spielball der mächtigen Nachbarstaaten. Höhepunkt war dann die Luxemburg-Krise Mitte des 19. Jahrhunderts, so der Hofhistoriker Gilles Genot.
Ja, in der Luxemburg-Krise sollte 1867 Luxemburg verkauft werden.
An die Franzosen, gell?
Ganz richtig, genau. Doch durch das Veto von Bismarck konnte dieser Verkauf nicht abgewickelt werden, der schon von König Großherzog Wilhelm III. Angedacht war.
Also sprich, der Niederlande wollte Luxemburg an die Franzosen verscheppern.
Genau.
Und dann hat der Bismarck interveniert. Da kann ja Luxemburg und Bismarck richtig dankbar sein.
Genau, wobei da auch wiederum kurze Zeit später es wiederum kriselte zwischen Luxemburg und Bismarck.
Dieses ganze Geschachere jedenfalls kam dann mit der Amtsübernahme von Adolf und dem Geschlecht der Nassau-Weilburgs zu einem Ende, wenn auch die Familie damals noch nicht ständig in Luxemburg präsent war, so der Historiker Michel Pauli.
Der lebte auch zum großen Teil weiterhin in Weilburg und kam nur sporadisch nach Luxemburg. Sein Sohn Wilhelm IV. Ist kränklich, wird auch nicht viel in Luxemburg sein. Aber dann dessen Tochter Adelheid, die wird durchaus in Luxemburg wohnen.
Es hat Adolf gegeben, Wilhelm IV. Er war Großherzog nach dem Tod Adolfs, also ab 1905 bis 1912. Und seine Nachfolgerin wurde dann wiederum Marie Adelheid.
Und mit dieser Marie Adelheid, auch Marie Adelaide genannt, kam es dann zur ersten waschechten Krise in der großherzoglichen Herrschaft der Nassau-Weilburgs. Darüber redet man heute im großherzoglichen Palast nur sehr verhalten. Die gute Marie Adelheid jedenfalls mischte sich offensichtlich in die Regierungsarbeit des Parlaments kräftig ein, was ihr zwar rechtlich zustand, aber von ihren Vorgängern nie praktiziert wurde. Und außerdem wurde ihr zumindest vorgeworfen, mit den Deutschen zu stark zu fraternisieren. Es war die Zeit des Ersten Weltkriegs, so der Historiker Michel Pauli.
Es gibt auch mittlerweile Texte, die das durchaus belegen, wo man klar erkennen kann, dass sie sich gegen die Luxemburger Regierung ausgesprochen hat und eigentlich ein anderes Regime einführen wollte. Ihr ganzer Hofstaat bestand aus deutschen Beratern. Mit der Luxemburger Regierung hatten die nicht allzu viel am Hut. Und als dann der Premierminister von damals, Staatsminister Paul Eichen, gestorben ist, hatten die gehofft, jetzt so ihre politischen Vorstellungen durchzusetzen. Und deshalb kam es einfach zur Krise zwischen Exekutive und Legislative. Und das dauert praktisch 4 Jahre lang. Nach dem Waffenstillstand von 1918 bricht die Krise dann vollends aus. Es kommt zu Tumulten vor dem Parlament, bis die Großherzogin Marie Adelheid dann im Januar abdankt.
Bevor wir uns der Nachfolgerin Marie Adelheids zuwenden, Charlotte, die im Gegensatz zu ihr noch heute als Nationalheilige gefeiert wird, schauen wir uns im großen Saal die Pracht mal etwas genauer an.
Man könnte ja meinen, das wäre Marmor. Alles Holz. Ich habe ja schon über euren Thron gelästert. Ja? Der sieht ja aus von IKEA Gold angemalt. Also noch nicht einmal Blattgold.
Der im Museum steht.
Ja, genau.
Der Thron, der im Museum steht, das ist eigentlich der Thron von Wilhelm II., also Sohn
der
Wilhelms.
Niederländer war das.
Genau, Niederländer war. Und für die Ersteröffnung der neu gegründeten Ständeversammlung dort hineingestellt wurde. Der Großherzog selbst, also Großherzog Wilhelm II., der auch König der Niederlande war, war fast nie zugegen in Luxemburg. Der Thron blieb aber im Raum der Ständeversammlung stehen, um die Präsenz des Großherzogs vor Ort zu verdeutlichen, ohne dass er selbst vor Ort war. Jetzt kommen wir in das Arbeitszimmer des Großherzogs.
Ach, das ist Arbeitszimmer.
Das ist Arbeitszimmer, das offizielle
Arbeitszimmer. Einem dezenten Sekretär,
genau.
Einem Telefon aus den 90er und einer netten Sitzgruppe. Ist aber bescheiden, ne? Also eine große ist das ja nicht, ne?
Nee, groß ist nicht, ja. Die Abgeordnetenkammer ist nur eine Tür weit entfernt. Dieser Durchgang wird heute nicht mehr genutzt. Das war
da,
früher,
wo das Bild hängt, da wäre...
Genau, das war früher der Durchgang vom Großherzog in die Abgeordnetenkammer.
Also dieser immer quasi eingreifen können.
Eingreifen nicht, dafür gibt es eine Verfassung, aber in dem Sinne Zugang zwischen dem Großherzogspalast und der Abgeordnetenkammer gibt es sehr wohl.
Ein Raum weiter, das ist die Tür, die...
Ach, das ist die offizielle Tür.
Das ist die offizielle Tür, die zur Abgeordnetenkammer führt, aber beidseitig verschlossen ist, sodass man nicht von dieser Seite her in die Abgeordnetenkammer kann und gleichwohl auch nicht aus der Abgeordnetenkammer in das Großherzogliche Palast reinlaufen kann.
Das ist symbolisch, um im Prinzip die Monarchie von der Demokratie zu trennen?
Ganz oder? Genau. Es ist ja eine parlamentarische Monarchie und in dem Sinne gibt es die Gewaltentrennung, auch in dem Sinne, dass der Großherzog nicht in die Abgeordnetenkammer
einfach reinschneien kann.
Ganz richtig.
Diese Trennung von Monarchie und Demokratie ist bis heute immer wieder Thema in der luxemburgischen Gesellschaft und hat auch in der jüngsten Vergangenheit für scharfe Diskussionen und zu einer Verfassungsänderung geführt. Dazu gleich mehr. Wer sich aber da wohl tadellos verhalten hat und zudem auch noch klug und engagiert, war die Großherzogin Charlotte, die Nachfolgerin der unglücklich agierenden Marie Adelheid, die nach dem Ersten Weltkrieg zurücktreten musste.
Man kann gar von einer gewissen Art der Legendenbildung sprechen, ganz richtig. Wobei man auch wissen muss, dass die Großherzogin Charlotte in turbulenten Zeiten Großherzogin Luxemburgs wurde. Die Heroisierung der Person an sich rührt vornehmlich aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges her. Die Deutschen haben im Mai 1940 Luxemburg überrollt, annektiert. Die Großherzogin flüchtete am Tag selbst aus Luxemburg ins Exil nach Großbritannien.
Und die Großherzogin wird dann schon im September von London aus eine Rede über BBC halten, die in Luxemburg abgehört wird, wo sie sich dann als Landesmutter wirklich zu erkennen gibt. Sie hatte große Zweifel, das wissen wir heute, dass sie große Gewissensbisse hatte, ob sie nicht doch nach Luxemburg zurückkehren sollte und hat sich dann doch auf Drängen des Außenministers Joseph Pech für diese britische Lösung entschieden. Und im Nachhinein, aber wohlgemerkt erst im Nachhinein, kann man sagen, dass das wahrscheinlich doch die richtige Lösung war.
Auf die bis heute verehrte Charlotte folgte ihr Sohn Jean, der seinen Job ohne viel Aufsehen und ohne große Fehler absolvierte. Womit wir bei Romain Hilgert wären, der sagt:
Wenn der Großherzog nicht weiter auffiel, dann tolerierten die Leute ihn.
Romain Hilgert war beim Interview stimmlich etwas angeschlagen, nimmt aber bei der Kritik an der Staatsform der Monarchie kein Blatt vor den Mund. Der ehemalige Chefredakteur der Zeitung Letzerburger Land ist einer der schärfsten Kritiker der großherzoglichen Familie in Luxemburg.
Es ist vollständig undemokratisch. Das passt nicht mehr zur Luxemburger Gesellschaft.
Sich möglichst unauffällig zu verhalten, war auch lange ein Patentrezept der großherzoglichen Familie.
Überhaupt, das Luxemburger Herrscherhaus ist eigentlich sehr bescheiden. Es gibt kaum in der sogenannten Boulevardpresse Gerüchte über das Luxemburger Herrscherhaus. Die einzige, die es jetzt fertiggebracht hat, dahin zu kommen, ist die noch Großherzogin Maria Theresia. Vorher war das praktisch in Luxemburg, ging das stillschweigend alles über die Bühne.
Wenn wir fertig sind, wollt ihr rauskommen, für Polizisten zu sehen?
Womit wir bei dem noch amtierenden großherzoglichen Paar wären. Henri übernahm im Jahr 2000 die Regentschaft von seinem Vater Jean und somit wurde besagte Maria Theresa Großherzogin. Kennengelernt hatten sich die beiden in Genf, wo sie beide studierten. Maria Theresa ist Exilkubanerin und stammt aus dem berühmt-berüchtigten Batista-Clan, der von Fidel Castro nach Jahren der Diktatur gestürzt wurde. Das wurde in Luxemburg im Übrigen nie so richtig thematisiert.
Das ist richtig. Sie ist hier als bürgerliche Gattin des Großherzogs auch präsentiert worden. Dass sie aus einer in Kuba durchaus zwiespältigen Familie stammte.
Also sprich einer Diktatorenfamilie.
Ja, ist hier kaum thematisiert worden. Das muss man so sagen. Ich will ja auch persönlich in dem Sinn auf keinen Fall einen Vorwurf machen, gell? Aber das ist schon richtig, dass das ihre familiäre Vergangenheit ist.
Die temperamentvolle und erzkatholische Kubanerin jedenfalls sorgte dann mal für etwas Farbe in der sonst so blassen großherzoglichen Familie. Jede Menge Gossip- und Klatschgeschichten gibt es rund um Maria Theresa, die einem natürlich jeder in Luxemburg hinter vorgehaltener Hand, aber nicht ins Mikrofon hinein erzählt. Köstlich ist die Geschichte, dass sie als junge Ehefrau die Nase voll hatte von der großherzoglichen Etikette und fliehen wollte und doch tatsächlich vom Luxemburger Geheimdienst am Flughafen Findel wieder einkassiert wurde. Auch schön, angeblich soll ihr Mann, Großherzog Henri, mit der Luxemburger Bürgermeisterin ein Verhältnis gehabt haben. Und die Großherzogin habe sich dann mit einer Ohrfeige bei einem Empfang bei der Bürgermeisterin revanchiert.
Also erstens werden Sie niemanden finden, der Ihnen das bestätigt. Und zweitens gebe ich ehrlich zu, dass ich da große Zweifel an dem Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte habe.
Aber es hat ja dann schon so einen gewissen Unterhaltungswert.
Ich meine, Sachen, die handfester sind, die Spannungen mit ihrer Schwiegermutter, die kann man wahrscheinlich nicht leugnen. Möglicherweise kommen die daher, dass sie sich gegen eine bürgerliche Frau für ihren Sohn ausgesprochen hatte. Es kommt hinzu, dass nach dem Tod der alten Großherzogin Josephine Charlotte es Streit gab um deren Erbe. Das ist auch bekannt. Wer mit wem da über was gestritten hat, keine Ahnung.
Sie wollte nicht bloß die Frau im Schatten des Großherzogs sein. Sie wollte auch Großherzogin spielen. Aber das ist in der Verfassung nicht so vorgesehen.
Ob Maria Theresa so viel Einfluss auf ihren Mann, Großherzog Henri, hatte, wie viele Luxemburger behaupten, sei dahingestellt. Tatsächlich aber löste das großherzogliche Paar mit ihrer sehr konservativen katholischen Grundeinstellung beinahe eine Verfassungskrise aus. Bei der Verabschiedung des sogenannten Euthanasiegesetzes, also des Gesetzes, das Sterbehilfe in Luxemburg ermöglicht, im Jahr 2008, verweigerte Henri dem Gesetz die sonst obligatorische Unterschrift.
Und er dann Gewissensbisse geltend machte, er könne das nicht gutheißen. Bis dahin hat die Verfassung nämlich vorgesehen, dass nachdem das Parlament ein Gesetz angenommen hatte, muss der Großherzog als Chef der Exekutive das Gesetz gutheißen und in Kraft setzen. Bisher war das nie ein Problem. Und er aber sagt dann, die Familie ist, und wahrscheinlich ist da schon der Einfluss seiner Frau eine Rolle, sind bekannt, dass sie einer sehr fundamentalistischen Richtung des Katholizismus zusprechen, so dass die Verfassung sozusagen über Nacht geändert werden musste. Der Großherzog muss jetzt nicht mehr das Gesetz gutheißen, er muss es nur noch in Kraft setzen.
Man könnte auch sagen, diese ganze Sache ist für den Großherzog nach hinten losgegangen. Denn aufgrund dessen wurde seine politische Macht, die er zumindest auf dem Papier hatte, erheblich beschnitten. Und auch die sogenannte Waringo-Affäre im Jahr 2020 trug nicht gerade zu einer großartigen Regierungsbilanz des großherzoglichen Paares bei. Benannt ist diese Affäre nach einem hohen luxemburgischen Staatsbeamten, Jeannot Waringo, der im Auftrag der luxemburgischen Regierung einen Bericht über das Gebaren bei Hof erstellte.
Weil es immer mehr Hinweise darauf gab, dass am großherzogischen Hof Probleme gab, um es mal ganz neutral auszudrücken, die hauptsächlich wohl darin bestanden, dass viel Personal sehr schnell wieder wegging. Es hieß immer wieder, das sei die Großherzogin, die da ihre Hand mit im Spiel hatte.
Angeblich hatte Maria Theresa ihr Personal schlecht behandelt und auch die Finanzierung des Hofes aus privaten Geldern und Staatsvermögen wurde wohl nicht sauber getrennt.
Und deshalb hat er dann diesen Bericht erstellt, wo er die Regierung empfohlen hat, klare Linien aufzuzeichnen, was ist die Aufgabe des Großherzogs, was ist die Aufgabe der Großherzogin, beziehungsweise in welche Fragen hat die Großherzogin sich nicht einzumischen. Zum Beispiel gibt es jetzt eine eigene Verwaltung, die sogenannte Maison du Grand Duc, die das staatliche Personal, das am großherzoglichen Hof arbeitet, selbst verwaltet und nicht mehr der Großherzog und seine Frau. Sie haben noch privates Personal, aber das vom Staat zur Verfügung gestellte Personal wird jetzt nicht mehr von denen eingestellt, bekommt auch keine Befehle von denen, sondern sind Staatsbeamten, deren Chef der sogenannte Hofmarschall ist, zurzeit eine Hofmarschallin, die der Chef dieser Maison du Grand Duc ist.
Die Bilanz des großherzoglichen Paares Henri und Maria Theresa fällt also durchaus gemischt aus. Darüber kann der Pomp und Glanz nicht hinwegtäuschen. Nun also, ab kommenden Freitag, ist die nächste Generation dran. Noch Erbgroßherzog Guillaume und seine Frau Stephanie.
Er muss natürlich als erstes all die Fehler seines Vaters verhindern. Er ist ein anderer Typus, er ist zurückhaltend, er ist ein kleinbürgerlicher Typus. Und das ist natürlich teilweise im Widerspruch zu dem, was von einer Monarchie erwartet wird.
Der hat ja auch mit seinen Alterskollegen gespielt. Also ich kenne Freunde von mir, deren Sohn war mit dem in der Schulklasse. Und die sind miteinander, waren bei einem und dem anderen zu Hause. Der hat übrigens auch bei irgendeiner Gelegenheit seine alten Schulkameraden eingeladen gehabt, jetzt vor kurzem. Also insofern, die werden immer, ja, sie sagen, bürgerlicher.
Guillaume jedenfalls wird nicht unvorbereitet das Amt des Großherzogs übernehmen. Er hat die Jahre als Erbgroßherzog genutzt, so sein Berater am Hof, Tim Kesseler.
Also als Erbgroßherzog haben sie auch eine Funktion, spielen schon eine wichtige Rolle. Der Prinz war jetzt fast 25 Jahre lang Erbgroßherzog. Er hat besonders in verschiedenen Bereichen sich sehr eingebracht. Das war zum Beispiel in der Promotion der Wirtschaft. Also er hat Wirtschaftsmissionen im Ausland angeführt, aber auch im sozialen Bereich war er sehr aktiv und er entdeckt das Ganze jetzt nicht neu.
Weil er mit Wirtschaftsdelegationen ins Ausland reist, wird auch begründet, warum es heutzutage noch die Monarchie in Luxemburg geben sollte.
Er gilt als Türöffner, wenn es heißt, wir machen eine Wirtschaftsmission in andere Nachbarstaaten oder auch in die ferne Welt, also nach China oder nach Indonesien oder nach den USA, dann nimmt die Regierung in der Regel ein Mitglied des großherzoglichen Hofes mit, sei das den Großherzog selbst, sei es den Erbgroßherzog, weil dann viele Nicht-Monarchien dann voller Bewunderung vor einem Monarchen dann leichter ins Gespräch kommen.
Besonders in Asien hat das schon einen großen Impact. Denn das Protokoll, wenn eine Monarchie auftritt, ist das Protokoll oft ein anderes. Und wir werden da sehr oft mit sehr großen Ehren empfangen. Und natürlich dann gehen auch der Delegation, die mit dem Staat überhaupt reist, gehen dann auch Türen auf. Dann ist da einfach, Kontakt dazu machen. Man kommt zu höheren politischen Ebenen, kann man Kontakte anknüpfen. Und das funktioniert sehr gut. Und die Luxemburger Wirtschaft ist auch noch immer sehr interessiert daran, dass er auch das noch in Zukunft weiterführen sollte.
Knapp 20 Millionen Euro lässt sich das Land diesen großherzoglichen Spaß kosten. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass der deutsche Bundespräsident mit seinen präsidialen Aufgaben auf mehr als das Doppelte kommt. Da sind es knapp 45 Millionen Euro. Wobei Deutschland natürlich mehr Einwohner hat als Luxemburg, die vertreten und repräsentiert werden müssen. Also das Geld allein ist kein Grund, eine Monarchie abzuschaffen.
Ich bin aber durchaus auch der Meinung, dass man sich im 21. Jahrhundert fragen kann, ist eine Monarchie noch zeitgemäß? Und dagegen kann ich sagen, ja, ich bin aus prinzipiellen Gründen natürlich für eine Vertiefung der Demokratie. Also muss ich auch die Monarchie in Frage stellen. Ich habe aber, und das sage ich ganz offen, rein persönlich stelle ich mir Fragen. Wer würde denn in Luxemburg Republikspräsident? Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das mein Nachbar ist oder einer, den viele Leute sowieso schon längst kennen, dann frage ich mich, ist es nicht besser, so eine abgehobene Familie da wursteln zu lassen?
Für Romain Hilgert ist sowieso klar, irgendwann löst sich der ganze großherzogliche Pomp von selbst auf.
Ich glaube nicht, dass er der Letzte ist, aber dass die Monarchie immer bürgerlicher,
gewöhnlicher
und dann sich auflöst wie eine Brausetablette in einem Glas Wasser.
So weit sind wir jetzt allerdings noch nicht. Im Gegenteil. Anstatt mit Brause wird man wohl mit Luxemburger Cremant anstoßen auf das neue großherzogliche Paar am Tag der Thronübergabe am 3. Oktober.
Das Ganze läuft über das ganze Wochenende. Der 3. Oktober am Freitag ist eigentlich der Tag, wo die offiziellen Zeremonien stattfinden. Das ist der Großherzog Henri. Wird zuerst abdanken, hier im Palast. Dann geht's rüber ins Parlament. dann wird der neue Großherzog eingeschworen. Dann auch die erste Rede des neuen Großherzogs an die Nation, die er dann im Parlament halten wird.
Und spätestens dann gucken wir ein bisschen neidisch nach Luxemburg bei all dem adeligen Prunk. Und es wird wohl auch so mancher monarchiekritischer Luxemburger dann doch mitfeiern, wenn der Erbgroßherzog Guillaume zum neuen Großherzog ausgerufen wird.
Vive de Grand Duc, vive Grand Duchesse. Vive, vive.
Der Vater mit dem Sohne das Zepter übergibt. Thronwechsel in Luxemburg. Das Feature von Barbara Gerech im SR3 Podcast und in der ARD Audiothek.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.